halt die andere Diskussion, die hier mal zu führen wäre oder die man intensiver führen müsste hier. Gut, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Das war ein Gespräch mit Rees vom Komitee gegen Isolationshaft.
Der folgende Bericht ist von Wienke Setzlaff, einer Genossin aus der BRD. Seitdem Genossinnen und Genossen aus der Guerilla gefangen sind, ist sie Teil des Kampfes gegen Isolationsfolter und für die Zusammenlegung der politischen Gefangenen.
Die Forderung nach Zusammenlegung, wie sie heute steht, wurde politisch als Kampfparole und nicht materiell, international und ganz generell durchgesetzt. Das ist bestimmt ein politischer Sieg. Dieser Kampf der politischen Gefangenen blickt auf eine lange Geschichte zurück. Winke, du hast diesen Kampf und dessen Entwicklung von Anfang an mit den Gefangenen geteilt und mitgekriegt, soweit man dies von draußen überhaupt kann. Und kennst seine verschiedenen Etappen und die jeweiligen historischen Bedingungen sehr gut. Kannst du uns mal vielleicht etwas dazu erzählen?
Ja, ich will das versuchen. Die ersten Gefangenen aus der Guerilla haben, als sie den Kampf aufgenommen haben, gewusst, dass wenn sie verhaftet werden, sie anderen Haftbedingungen ausgesetzt sein werden als die sogenannten sozialen Gefangenen. Dies wussten sie aus der Erfahrung der Geschichte der Kommunisten, die im Dritten Reich in Einzelhaft gehalten wurden oder in Lagern und nach 1956, als die KPD hier in der Bundesrepublik wieder verboten wurde, wieder in Einzelhaft gehalten wurden, damit sie keinen Kontakt mit den sozialen Gefangenen haben. Denn eigentlich weiß jeder Kommunist, dass der Kampf im Knast weitergeht. Die ersten Gefangenen aus der Guerilla, die ersten Gefangenen aus der RAF gab es 1970. Und die Gefangenen haben geglaubt, dass sie im Knast weiter kämpfen können, zusammen mit den sozialen Gefangenen. Und es gibt bereits 1970 einen Beschluss, dass eine RAF-Gefangene nicht mit den sozialen Gefangenen zusammen sein darf, weil sie die sozialen Gefangenen aufhetzt. Was aufhetzen heißt, das ist der Staatsschutzwort. Natürlich diskutiert sie mit den sozialen Gefangenen die Bedingungen, unter denen sie leben. 1972, als der sogenannte harte Kern der RAF, die bekanntesten Genossen der RAF, verhaftet wurden, kamen sie alle in Einzelhaft. Und in Köln, in Ossendorf, kam Ulrike in eine Spezialzelle. Tatsache ist, dass als Ulrike in die Spezialzelle kam, dass sie das nicht als solches begriffen hat, sondern erst mal gedacht hat, nun gut, das ist die Isolation der Kommunisten. Vor Ulrike war Astrid Proll in dieser Spezialzelle, die wir heute Toter Trakt nennen. Und Astrid Proll hat, wie das zur Konzeption gehörte, des Staatsschutzes, die psychiatrische Hilfe des Psychiaters in Ossendorf angenommen, weil sie gedacht hat, dann hält sie die Einzelhaft besser aus. Sie hat das damals noch nicht durchschauen können. Ulrike hat aufgrund der Diskussion, wie es ihr mit der Einzelhaft geht, eines Tages begriffen, dass es eine andere Einzelhaft ist. Dass sie nämlich abgeschottet ist von allen Geräuschen, abgeschottet ist von aller Kommunikation. Früher, die Kommunisten, die konnten sich noch durch Klopfkontakte verständigen oder durch das Telefon, was sie durch das Klo herstellen konnten. Aber für sie gab es überhaupt keine Möglichkeiten mehr, irgendwelche Kontakte herzustellen, außer dass sie zur Essensausgabe die Gefängnisbeamten sah. Gegen diese besondere Haft von Ulrike in Köln im Toten Trakt hat es 1973 im Februar den ersten Hungerstreik gegeben. Dieser Hungerstreik ist von außen unterstützt worden und hat zum Ergebnis gehabt, dass Ulrike aus dem Toten Trakt verlegt worden ist.
Kannst du mal sagen, was denn da kurz die Forderung war? Weil was wir wissen ist, dass sich ja die Forderung nach Zusammenlegung entwickelt hat, dass sie nicht gleich von Anfang an so formuliert worden ist.
Richtig. Im Anfang war die Forderung Gleichstellung mit allen Gefangenen. Also nicht zusammenkommen, sondern Gleichstellung. Und die Forderung im ersten Hungerstreik war Gleichstellung mit allen Gefangenen und freie Information für alle Gefangenen. Denn von Anfang an wurden sie bezogen auf Informationen, wurden ihnen Informationen vorenthalten. Also alle Informationen politischer Art, auch aus außerparlamentarischen Bewegungen, wurden nicht in den Knast eingelassen. Und sie wollten die Diskussion mit draußen, deswegen freie politische Information. Und sie wollten die Arbeit drinnen, deswegen Gleichstellung mit allen Gefangenen. Und dieser Hungerstreik im Januar, Februar 1973 wurde abgebrochen, weil Ulrike aus dem Toten Trakt rausgenommen wurde und in die Männerstation in Ossendorf verlegt wurde, sodass sie wenigstens wieder aus der Geräuschisolation rauskam. Aber bereits im Mai 1973 gehen wieder 80 Gefangene in den Hungerstreik und sie fordern wieder Gleichstellung der politischen Gefangenen mit allen anderen Gefangenen und freie politische Information für alle Gefangenen, auch aus außerparlamentarischen Medien. Der Hungerstreik dauerte damals 47 Tage und wurde beendet, weil das Gericht angeordnet hatte, dass bei zwei Gefangenen die Isolation aufgehoben wurde. Aber noch nicht bei mehr. Im September 1974 sind wieder 40 politische Gefangene in einen gemeinsamen Hungerstreik gegangen. wieder mit derselben Forderung, freie politische Information für alle Gefangenen und Gleichstellung der politischen Gefangenen mit allen anderen Gefangenen. Der Hungerstreik von 1974-75 ist sehr wichtig und die genauen Hungerstreikerklärungen sind übrigens alle nachzulesen in Todesschüsse. Das Buch gibt es ja wohl auch bei euch in der Schweiz und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass alle sich mit den alten Hungerstreikerklärungen auch auseinandersetzen. In dem Hungerstreik 1974-75 gab es außerdem einen Aufruf an alle gefangenen Arbeiter, indem sie sich also auch gezielt an die gefangenen Arbeiter in den Knästen gerichtet haben, um gemeinsam in den Knästen kämpfen zu können. Und für dieses Ziel, Gleichstellung mit allen Gefangenen, ist seinerzeit Holger Mainz ermordet worden. Holger Mainz war, wie ihr vielleicht nicht mehr wissen könnt, in Wittlich in einem kleinen Knast in der Bundesrepublik, ist völlig isoliert, nach außen und nach innen, und ist am 56. Tag des Hungerstreiks gestorben, weil ärztliche Versorgung nicht zur Verfügung stand. Und dieser Hungerstreik wurde trotzdem fortgeführt, trotz der Ermordung Holger Mainz. Wobei also zu sagen ist, dass die alte Linke hier draußen nicht bereit war, den Hungerstreik der Gefangenen zu unterstützen, weil die alte Linke hier draußen den bewaffneten Kampf der Guerilla abgelehnt hat und sich geweigert hat, den Kampf der Gefangenen zu unterstützen, weil sie Angst hatten, der bewaffnete Kampf könnte fortgesetzt werden. 1974-75 hatten wir hier einen Bundespräsidenten, Gustav Heinemann, den ersten sozialdemokratischen Bundespräsidenten, den die Bundesrepublik gehabt hat. Und Gustav Heinemann hat am 11. Dezember 1974 die Gefangenen öffentlich aufgefordert, den Hungerstreik abzubrechen. Und auf diese Aufforderung hin hat die RAF ihm geantwortet, dass er erstens mal nicht richtig informiert sei über die Haftbedingungen und zweitens, und jetzt kommt der entscheidende Satz, wir haben inzwischen unter Berücksichtigung der Sicherheitsargumentation des Vollzugs einen Kompromissvorschlag gemacht. Konzentration aller politischen Gefangenen in einer Anstalt bei vollständiger Aufhebung der Isolation zueinander. Wir werden den Hungerstreik in dem Moment beenden, in dem eine dieser beiden Lösungen für alle politischen Gefangenen durchgeführt ist. Vollständige Aufhebung der Isolation oder Konzentration. Da kommt also zum ersten Mal mit Rücksicht auf die Situation die Forderung der Gefangenen nicht mehr nur Gleichstellung, sondern Zusammenkommen. Diese Forderung ist auch in diesem Hungerstreik nicht durchgesetzt worden. Die Gefangenen haben den Hungerstreik 1975 am 5. Februar abgebrochen, nachdem sie am 2. Februar von den Genossen draußen aufgefordert worden sind, ihn abzubrechen, weil die Genossen draußen gesagt haben, wir wollen nicht, dass noch mehr von euch umkommen und wir müssen es draußen in die Hand nehmen, dass eure Bedingungen verändert werden. Das war im Februar 1974. Du hast vorhin mich darauf angesprochen, dass wir hier draußen ja auch dazu gearbeitet haben, dass ich also über die Geschichte spreche, weil ich zu den Haftbedingungen der Gefangenen hier draußen von Anfang an gearbeitet habe. Ich weiß also von Anfang an, seit 1973, seit 1972, wie schwierig es hier draußen gewesen ist, vor allen Dingen mit der Altlinken, mit der sogenannten 68er-Generation, über diese Haftbedingungen zu diskutieren und wie sehr sie sich geweigert haben, dies zur Kenntnis zu nehmen. Trotzdem hat es hier draußen immer wieder Versuche von Öffentlichkeit gegeben, die aber, wie es bis heute zeigt, immer zu schwach gewesen ist. Denn die Durchsetzung der Gefangenen, der Forderungen der Gefangenen, ist natürlich davon abhängig, ob wir hier draußen auch die Forderungen konsequent unterstützen. im April 1975 besetzte dann das Kommando Holger Mainz, das sich nach Holger Mainz nannte, der für die Zusammenlegung, für die Gleichstellungsforderung ermordet worden ist, besetzte das Kommando Holger Mainz, die deutsche Botschaft in Stockholm, um Gefangene rauszuholen. Zu diesem Kommando Holger Mainz gehört Karl-Heinz Delvaux, der jetzt als erster die Kette eröffnet, Lutz Taufer, Hanna Krabbe und Bernd Rösner, der heute zu den Gefangenen gehört, die unbedingt entlassen werden müssen, weil sie haftunfähig sind. Das Kommando Holger Mainz ist also bei dieser Botschaftsbesetzung verhaftet worden und Bernd Rösner ist seit 1977 bis heute, also 12 Jahre jetzt, absolut isoliert. Dann ist der Prozess in Stammheim im Mai 1975 eröffnet worden, also die Botschaftsbesetzung war im April, im Mai 1975 ist der große Stammheimer Prozess eröffnet worden. Und die Gefangenen haben in diesem Prozess darauf bestanden, dass sie erst medizinisch untersucht werden, ehe sie an diesem Prozess teilnehmen können, weil sie sagten, dass die Schädigungen der Isolationshaft bereits medizinisch nachweisbar sind. Sie kannten ja ihren eigenen Gesundheitszustand. Und außerdem war Astrid Kroll 1974 aus gesundheitlichen Gründen aus der Haft entlassen worden. Ihr Prozess ist damals unterbrochen worden. Im Stammheimer Verfahren haben die Gefangenen 35 Anträge gestellt, bis das Gericht bereit gewesen ist, medizinische Gutachter zuzulassen. Beziehungsweise das Gericht hat die medizinischen Gutachter benannt und die benannten Gutachter sind von den Gefangenen akzeptiert worden. Es war also nicht so, dass die Gefangenen sich die Gutachter ausdenken, selber aussuchen konnten. Das Ergebnis dieser ärztlichen Untersuchungen war, dass die Ärzte festgestellt haben, dass die gesundheitlichen Schädigungen so stark sind und dass diese Schädigungen auf die Isolation zurückzuführen sind. Und die Forderung der Ärzte war, dass große Gruppen gebildet werden. Große Gruppen von 15 bis 20 Gefangenen, um die Isolationsschäden zu verringern. Das heißt, die Ärzte kommen zu dem gleichen Ergebnis, was die Gefangenen im Streik 1974-75 formuliert haben. Wenn nicht Gleichstellung, dann große Gruppen. Aber die Forderung der Gefangenen ist seit 1974 zusammenkommen in einem Knast, um gemeinsam arbeiten zu können. Dann hat es 1977 wieder einen Hungerstreik gegeben, und zwar im März, in dem die Gefangenen darauf bestanden haben, dass sie in großen Gruppen zusammengefasst werden. Das Ergebnis dieses Hungerstreiks war, dass Gudrun Enslin in Stuttgart-Stammheim in einem unheimlich schlechten gesundheitlichen Zustand war und die Ärzte sich geweigert haben, sie zu behandeln. Auch die Ärzte die Forderung der Gefangenen richtig gefunden haben und mit diesem Hungerstreik zum ersten Mal durchgesetzt wurde, dass eine größere Gruppe gebildet wurde von damals 8 Gefangenen. Es hat also im Sommer 1977 eine große Gruppe in Stammheim gegeben. Das heißt, 1977 ist sowohl vom Staat anerkannt worden, dass die Forderung nach großer Gruppe richtig ist. Diese Gruppe ist allerdings im August 1977 vom Staatsschutz schon wieder zerschlagen worden. Die Gefangenen sind vereinzelt worden, die Gefangenen sind wieder in den Hungerstreik getreten, haben wieder gefordert, sie wollen zusammengelegt werden. Diesen Hungerstreik haben sie Anfang September abgebrochen und dann folgte die Schleierentführung durch das Kommando Siegfried Hausner, wo es wieder darum ging, die Gefangenen aus den Knästen rauszuholen. Und in dieser Zeit ist ja die Kontaktsperre gegen die Gefangenen verhängt worden, wo sie 6 Wochen lang keinen Kontakt untereinander hatten und keinen Kontakt nach außen hatten. Und unter dieser Kontaktsperre, wo niemand sie kontrollieren konnte, außer dem Staatsschutz, sind ja auch die 3 Gefangenen in Stammheim und später in Schubert ermordet worden. Die Isolation ist nach der Ermordung der Gefangenen noch verschärft worden. Sie sind alle in Einzelzellen gekommen. Sie haben alle nächtliche Überwachungen gehabt. Und 1979 sind sie erneut in einen Hungerstreik gegangen. Wieder mit der Forderung Zusammenlegung in große, interaktionsfähige Gruppen. Wir haben in der Arbeit 1979 hier draußen ganz große Schwierigkeiten gehabt, weil viele Menschen hier draußen einfach nicht einsehen wollten, dass die Gefangenen in großen Gruppen zusammenkommen sollten. Weil die Menschen hier draußen argumentiert haben, ja, was ist das denn für ein elitäres Ziel? Warum wollen sie nicht gleichgestellt werden mit den anderen Gefangenen? Aber das heißt einfach Geschichte vergessen. Das heißt einfach vergessen, dass genau diese Gefangenen die Gleichstellung gefordert haben und sie ihnen nicht eingeräumt worden ist. Und immer wieder alte Sachen zu diskutieren, ohne genau zu überprüfen, wie solche Entwicklungen entstanden sind, ist einfach nur ein idealistischer Ansatz und häufig auch ein Versuch, sich vor der richtigen Frage zu drücken. Am Ende des Hungerstreiks 1979 hatte sich eine internationale Kommission gebildet, die die Forderungen der Gefangenen unterstützte und weiter mit der Justiz verhandeln wollte, beziehungsweise mit der Bundesregierung. Diese internationale Kommission ist aber erfolglos gewesen. Die Bundesregierung hat sich geweigert, mit ihnen zu verhandeln. Dann ist es zu einem neuen Hungerstreik 1981 gekommen. Wieder die Forderung, Zusammenlegung von allen Gefangenen aus der Guerilla und aus dem Widerstand. Und immer wieder heißt es auch in den Gefangenenerklärungen, die Zusammenlegung der Gefangenen aus der RAF. Und zusammen mit denen, die mit uns kämpfen wollen. Und 1981 bezieht sich diese Forderung konkret auf den Widerstand, der sich ja in der Bundesrepublik inzwischen an der Anti-Atom-Bewegung entwickelt hatte und aus Häuserbesetzungsgruppen entwickelt hatte und mit eigenen Zielen konkret hier draußen politisch gearbeitet hat und, soweit sie sich anti-imperialistisch verstehen, auch unter dem Paragraphen 129a, das heißt dem Paragraphen, der die Haftbedingungen für die Guerilla bestimmt, diesen gleichen Haftbedingungen ausgesetzt sind, also auch isoliert sind. Im Hungerstreik 1981 ist Sigurd Tebus ermordet worden durch Zwangsernährung. Und die Gefangenen haben den Hungerstreik 1981 abgebrochen, nachdem der damalige Bundesjustizminister Schmude ist SPD-Mann, öffentlich erklärt hat, kein Gefangener bleibt allein. Das war am grünen Donnerstag vor Ostern. Und als sie den Hungerstreik abgebrochen haben, hat der Staatsschutz zugegeben, dass Sigurd Tebus tot ist. Sie hatten versucht, ihn so lange mit Maschinen und weiß ich was für Hilfen am Leben zu erhalten, bis der Hungerstreik abgebrochen ist, um dann behaupten zu können, die Gefangenen sind am Tod ihres Genossen schuld. Aber hätten sie den Hungerstreik früher abgebrochen, wäre Sigurd Tebus auch tot gewesen. Diese Zusage der Bundesregierung ist nicht eingehalten worden. Es hat danach auch draußen immer wieder öffentliche Forderungen an die Bundesregierung gegeben. Aber auch die sozialdemokratische Bundesregierung redet und handelt nicht. Die Gefangenen waren weiter isoliert. Es hat sich nichts für die Gefangenen geändert. Und dann hat es 1984, 85 einen neuen Hungerstreik gegeben, der von außen unterstützt worden ist von Anschlägen aus der antiimperialistischen Bewegung. Da hat es sehr viele Anschläge seinerzeit gegeben und Anschläge der RAF selbst. Die Forderungen des Hungerstreiks sind auch 1984, 85 nicht durchgesetzt worden. Wobei zu sagen ist, dass es wieder eine große Öffentlichkeit gegeben hat, die aus Angst, sie würde den bewaffneten Kampf unterstützen, lieber zulässt, dass die Gefangenen isoliert bleiben. 1986 hat es vor dem UNO-Menschenrechtsausschuss in New York eine Diskussion zu den Haftbedingungen in der Bundesrepublik gegeben. 1986 hat die Bundesregierung dem UNO-Menschenrechtsausschuss vorgelegt die Einhaltung der Menschenrechte in der Bundesrepublik. Und dort behauptet sie, dass es keine Isolation von Gefangenen hier gibt und spricht von Wohngruppenvollzug. Aber 1986 im UNO-Menschenrechtsausschuss ist sie damit nicht durchgekommen. Die Mitglieder des Ausschusses haben ihr nicht geglaubt. Im Übrigen hat die Bundesregierung jetzt wieder einen Bericht vorgelegt bei dem Menschenrechtsausschuss und spricht wieder von Wohngruppenvollzug und sagt, es gibt keine isolierten Gefangenen. Und jetzt zu uns zurück, die wir die Gefangenen unterstützen in ihrer Forderung zur Aufhebung der Isolation, zur Zusammenlegung. Es ist jetzt an uns hier draußen, alles zu tun, die Öffentlichkeit herzustellen, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, diese Zusammenlegungsforderung einzulösen. Und sie kann das. Und ich möchte aus der Hungerstreikerklärung von 1973 einen Satz zitieren, den die Gefangenen seinerzeit formuliert haben. Ihr dürft das nicht zulassen, dass wir so isoliert sind. Ohne die Macht, die Gewalt der Straße, ohne die Mobilisierung der antifaschistischen Bürger, die für Menschenrechte und gegen Folter eintreten, auf deren Loyalität die Schweine noch angewiesen sind, hebt unser Hungerstreik unsere Ohnmacht nicht auf. Und darum geht es jetzt, auf allen Ebenen, alle Menschen dazu zu bringen, diese Forderung zu unterstützen.
Let's get this situation sorted out. We're so polite, it makes me want to yay, 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 yay. Oh, we wave the everything we want. Ooh, and take the nothing we already have. I'm waiting on hold for something to blow. All is within reach and it's clear as day. Yep, that smallest moon remains a mile away. So we wallow away, going nowhere, bits of our bits. Ooh, and it just seems we can't get around to getting around to it. And sometimes it makes me ache more than I can take. Take it now. Someone once wrote all the world's a stage now. All right, that the truth comes written somewhat different on my page. I know this group speaks from the start. 'Cause ordinary men and women only get supporting cards. And I'm waiting on hold for something to explode. Yeah. We spend our lives waiting for someone else to make a move. We always do that. We always do.
Isolationsfolter wird in der BRD seit 18 Jahren praktiziert. Die BRD hat als erster Staat in Westeuropa die Isolationsfolter bewusst und gezielt in einem Gehirnwäscheprogramm gegen politische Gefangene eingesetzt. Aus der Prozesserklärung von Ali, Michi und Bernhard, die im Zusammenhang mit einem Brandanschlag auf eine Renault-Niederlassung aus Solidarität mit den kämpfenden Gefangenen der Aktion Direkt zurzeit in Frankfurt vor Gericht stehen, wollen wir folgenden Abschnitt vorlesen. Nachdem beim ersten großen Hungerstreik der Gefangenen aus der RAF und nach der Ermordung von Holger Mainz im Vorfeld des ersten großen Stammes